Ja, guten Morgen, herzlichen Dank, liebes Team. Ein Sommer in Ephesus und wir verlassen Ephesus. Wir packen die Koffer, sagte Olli gerade. Ich habe gerade noch mal geschaut, wir haben knapp 30 Grad in Ephesus. Wir haben wirklich Sommer gehabt. Ja? Jeden Sonntag waren wir in Ephesus. Heute packen wir die Koffer und schauen uns noch mal das letzte Kapitel des Epheserbriefs an. Ich bin Clemens Weiser, Pastor dieser großartigen Gemeinde. Freue mich heute mal wieder hier zu sein. Wir hatten ja einige Wochen Urlaub gehabt, obwohl vor 2 Wochen war ich auch hier, ne? Ja, stimmt. Vor 2 Wochen war ich auch da. Genau. Ja. Also, ich bete einmal kurz und dann steigen wir ein. Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren, großartigen Tag, Herr. Wir danken dir für dein Wort, das uns heute noch anspricht, was uns Mut macht, unser Leben zu gestalten, Impulse aus dieser Zeit herauszunehmen und festzustellen, zu sagen, Herr, es ist so aktuell, es passt so in unsere Zeit. Danke dafür, Herr, dass du der Geist Gottes bist, der uns auch heute schenkt, dass wir die Dinge, die wir hören, verstehen, dass wir sie in unser Leben integrieren können und dass sie etwas Gutes mit uns machen. Danke, Herr. Amen. Ja, ich nehme euch nochmal kurz hinein. Der Paulus, der Apostel Paulus, ungefähr um das Jahr 60 nach Christus, sitzt im Gefängnis, schreibt einen Brief an die Epheser. Epheser oder Ephesus, eine Stadt, wir würden sagen, heute in der Türkei liegend an der Westküste, circa um die 200.000 Einwohner plus minus, eine ganz andere Kultur, als wir sie heute kennen, ein ganz anderer Lebensstil, ein großer Tempel, der heute noch sehr bewundert wird in den Reststücken, die dann da noch rumliegen. Der Artemis, in denen anscheinend Hunderte von Prostituierten gedient haben sollen. Und so wurden weitere Tempelbauten finanziert. Also ein Ort auch der Unmoral, der Wirtschaft, der Unmoral. Ganz andere Lebensumstände, eine ganz andere Moral hatte diese Stadt, als das Christentum nachher mitbrachte. Und der Paulus hatte gut zu tun, den Menschen, die sich aus dieser Stadt für Jesus entschieden, ihnen klarzumachen, hey, der christliche Lebenswandel sieht ganz anders aus. Ja, da hat man nicht noch ein paar Frauen nebeneinander, nebenher. Und da geht man auch vernünftig mit seiner Ehefrau um, mit seinen Kindern um. Und wenn man damals Sklaven hatte, dann geht man auch mit ihnen anders um. Also Paulus brachte so viel gute Dinge rein. Und den Christen sagte er, hey, ihr habt alles empfangen. Und das waren so die ersten 3 Kapitel. Ihr habt alles empfangen, um euer Christsein wirklich leben zu können. Wir sind nicht irgendwie eine Religion, die an einen fernen Gott glaubt, sondern das Christentum bedeutet, wir glauben an einen Gott, der sogar in uns lebt, der mit seiner Kraft in uns ist, der den Unterschied in unserem Leben macht. Und wenn so die Maßstäbe, die ich euch so nenne, wie man Christ lebt, für euch sehr herausfordernd sein sollten, ihr sollt darum wissen, ihr habt ein Erbe, ihr habt etwas empfangen von Jesus, der in euch lebt. Da ist eine Kraft in euch und ihr könnt das leben. Und wenn wir so den Paulus uns anschauen, er sitzt im Gefängnis und er erinnert sich, glaube ich, noch so sehr, sehr, sehr gerne an die Zeit, als er selber in Ephesus war. Nämlich sehr interessant, was er da erlebt hat als Missionar, könnte man sagen, als Apostel dort, der dort eine Gemeinde gegründet hat. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 19. Also sehr interessant, was da so steht. Er trifft da 12 Männer an, betet mit ihnen, sie empfangen Heiligen Geist, also die Kraft Gottes aus der Höhe, die erste Gemeinde entsteht und ist eine enorme Dynamik da. Und diese Stellen möchte ich gerne mal mit euch lesen, weil die hat er natürlich noch vor Augen, als er im Gefängnis sitzt und diesen Brief schreibt. Es waren aber zusammen etwa 12 Männer. Er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang und lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von dem Weg, also von dem Christentum, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus Und das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus, so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Also wir wissen, der Paulus hat sich also 3 Jahre in Ephesus aufgehalten. Es fing mit 12 Männern an. Aus dieser Schar von 12 Männern hat sich eine dynamische Kirche entwickelt. Wir würden heute sagen, so eine Freikirche, vielleicht ähnlich wie hier bei uns. Der Paulus predigte tagtäglich und war auf der Straße und hatte so eine Kraft in seinem Dienst und auch die Christen, dass Heilung geschah. Zeichen und Wunder. Und die Leute haben gesagt, hey Paulus, ich war jetzt bei meiner Familie und da habe ich über das gesprochen, was ich mit dir hier im Gottesdienst erlebt habe. Du, und zufällig hatte ich irgendwie ein Kleidungsstück noch bei dir gehabt und ich hatte so den Impuls, ich schmück das mal ein bisschen mehr aus. Als ich für meine Oma gebetet habe, dachte ich, oh, ich lege das Kleidungsstück mal irgendwie auf meine Oma, mal gucken, was passiert. Ey, die stand auf und war geheilt. Und das sprach sich rum, ja. In den ganzen Bereich um Ephesus in Kleinasien sprach sich das rum. Hier geht richtig die Post ab. Hier entsteht eine neue, vielleicht haben sie gedacht, eine neue Religion, eine dynamische Kirche. Da müsst ihr hingehen, ja. Also nicht nur der Prediger dort, sondern auch die Christen, die haben da eine enorme Kraft, die unter ihnen ist. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, in diesem Kontext von einer enormen Dynamik an Kirche, an Begeisterung, die nicht nur die Stadt Ephesus erreichte, sondern ganz Kleinasien, sitzt der Paulus da und schreibt einen Brief. Und das ist nämlich sehr wichtig für den weiteren Verlauf dieser Predigt. Er schreibt einen Brief an eine Gemeinde in Korinth. Und das ist in Griechenland, also über einen Teich sozusagen, über einen kleinen Teich rüber. Er guckt westlich, sieht Griechenland, da ist Korinth, da ist eine Gemeinde. Und der Gemeinde schreibt er. Und wir werden nachher sehen, dass er über diese Dinge eigentlich schreibt. Und eben eigentlich das erfährt, was die ersten Christen nach der Auferstehung von Jesus 20 Jahre vorher auch schon erlebt haben. Zeichen und Wunder, Heilungen, man legte Kleidungsstücke, Schweißtücher, wie auch immer, auf Menschen und Gott heilte. Phänomenale Dinge passierten. Das, was eben vor 20, 30 Jahren auch schon passiert ist, unter dem Dienst von Jesus und von seinen Jüngern. Jetzt ist der Paulus, der Jesus ja nie leibhaftig gesehen hat, der ist jetzt in Ephesus und erlebt das Gleiche. Und die Menschen sind total begeistert. Nicht alle, weil es gibt so einige, die sagen, hey, der vermiest uns hier das ganze Geschäft. Hey, wir sind eine angesehene Stadt, wir haben einen Tempel, der ist weltweit bekannt. Und dieser Tempel wirft so viel Geld ab, dass viele von uns davon leben. Und so machte sich quasi eine enorme Gegenbewegung auf und wollte quasi das, was da passiert an Zeichen und Wunder, an Dynamik, an Christsein, an dem, dass Menschen sich verändert haben. Denn die Menschen gingen nicht mehr in den Tempel, um ihren Götzendienst zu frönen und sich mit den Prostituierten und was es da nicht alles gab, aufzuhalten. Sie kauften auch keine Andenken mehr, sondern die gingen zum Gottesdienst. Eine ganze Region veränderte sich und die Pilger veränderten sich, weil sie etwas erlebten von dieser starken Gegenwart Gottes. Aber sie konnten die Gemeinde in Ephesus, die Paulus gegründet hat, nicht unterkriegen. Und jetzt ist es ganz interessant, was passiert, wenn man einen Christen nicht unterkriegt. Man versucht, sich mit ihm zu verbinden. Hast du schon mal gemerkt, wenn du so widerstandsfähig bist, dass man dich nicht besiegen kann oder nicht unterkriegen kann in deiner Glaubenseinstellung und Glaubenshaltung, denn versucht man, so macht es der Feind auf jeden Fall, er versucht sich mit dir zu verbinden und versucht so kleine Dinge irgendwie reinkommen zu lassen an Dingen, die du eigentlich schon lange abgelegt hast. hey, sei doch nicht so eng, ja, also kannst du wohl mal ein Bier mehr trinken oder nochmal einen rauchen oder wir können doch mal das machen, was wir früher gemacht haben und. Und wir nehmen einen Blick weiter jetzt von dem Zeitpunkt, wo der Paulus schreibt, ist es das Jahr 60 nach Christus, 30 Jahre weiter, gibt es die Gemeinde in Ephesus immer noch und wir lesen davon in der Offenbarung. Sehr interessant. Und der Apostel Johannes, der kriegt eine Offenbarung für diese Gemeinde. Und er spricht quasi durch Gott zu dieser Gemeinde und er sagt, hey, ihr habt die erste Liebe verloren, aber eins habt ihr, euch bewahrt, lesen wir Offenbarung Kapitel 2, Vers 6, eins aber will ich dir zugute halten, dir das Treiben der Nikolaiten ebenso verhasst ist wie mir. Sehr interessant. Man kann heute gar nicht mal so sagen, was waren eigentlich die Nikolaiten so ungefähr? Wir haben da wenig historische Befunde von. Aber man nimmt sehr stark an, die Nikolaiten waren Menschen, die sich unter das Christentum gemischt haben und die diese Unmoral, die damals in Ephesus sehr, sehr groß war, sie wollten sie wieder mit ins Christentum hineinnehmen. Und quasi die ganzen Werte, die der Paulus gesagt hat, hey, Treue, Liebe, Zuverlässigkeit, den Wert von Ehe und Familie, von Wertschätzung gegenüber Mann, gegenüber der Frau, gegenüber den Kindern, den Angestellten, damals eben Sklaven, der ganze Umgang miteinander und dieses reine Leben, das wollten sie unterwandern. Das waren die Nikolaiten, haben gesagt, hey, das passt doch zu uns. Das passt doch zu uns. Können wir doch, das ist unsere Kultur, das nehmen wir mit rein, das passt zu uns. Und das hatten sie nach 30 Jahren, sie hatten vielleicht nicht mehr diese starken Kämpfe und die starken Auseinandersetzungen, aber sie hatten eben genau das, dass man versuchte, hey, wir vermischen uns mit diesen Christen. Also wir führen sie eigentlich wieder an die Punkte, die damals nicht in Ordnung waren. Und wenn sie die heute nehmen, dann ist Sünde in der Kirche und dann wird sie sicherlich irgendwann kaputt gehen. Hey, kommt ihr mit? Sehr interessant, ja? Also in diesem Kapitel geht es jetzt sehr, sehr stark darum, hey, wie widerstehe ich den schwierigen Umständen in meinem Leben als Christ? Wir haben es als Christen mit Dingen zu tun, mit denen es Weltmenschen eigentlich gar nicht zu tun haben, eher weniger, weil sie oftmals gar nicht so die christlichen Werte haben. Ja. Uns als Christ sollte es Schwierigkeiten bereiten, die Versicherungsbetrug zu machen. Wir sollten Schwierigkeiten damit haben, die Ehe zu brechen, uns auf Pornografie einzulassen, uns mit Drogen dicht zu machen, wo vielleicht so der ein oder andere Freund, Nachbar, Arbeitskollege gar keine Schwierigkeiten hat, weil das zu seinem Leben gehört, da sagst du, hey, das ist aber nicht mehr meins, ja? Gewisse Dinge mache ich nicht. Ich lästere nicht ab über meine Kollegen, über meine Nachbarn und. Naja, und das ist jetzt so, dass wir einen Weg finden müssen und dabei hilft uns der Paulus, wie kommen wir dagegen an, gegen diese widrigen Umstände, die uns entweder direkt bekämpfen oder die sich mit uns verbinden und sagen, ach komm her, lass mal fünfe gerade sein. Sei da nicht so ein enger und strenger Christ, hey. Das ist doch gar nicht so schlimm. Und wenn wir jetzt in das 6. Kapitel gehen, wir haben ja schon die ersten 9 Verse in der vergangenen Woche gehört von Luca. Gehen wir jetzt in Vers 10 hinein, die Verse 10 bis 17. Und darüber hat unser Ältester Bernd Redkowski schon gepredigt. Am 4. Juni müsst ihr euch unbedingt anhören. Das war die Predigt, wo er gekommen ist mit voller Waldarbeitermontur. Ja, mit Motorsäge auf der Bühne. Ich glaube, die hast du sogar angeschmissen, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Oder wolltest du? Auf jeden Fall, irgendwo lief sie. Ja, es war richtig cool. Leider, ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden, gibt es das nicht mehr auf YouTube zu sehen, aber auf Spotify kannst du das mal nachhören. Er hat über die Waffenrüstung Gottes gepredigt, an einer sehr bildlichen Art und Weise und hat gesagt, hey, wie wir mit Schutzkleidung in den Wald gehen, wenn wir Bäume fällen, so sollten wir auch als Christen unterwegs sein mit der Waffenrüstung Gottes. Die lese ich jetzt mal vor, werde aber jetzt nicht sehr viel darüber predigen, weil das unser Bernd schon gemacht hat. Ja? Noch ein Wort zum Schluss, sagt der Paulus. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm des Heils eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Also eine Waffenrüstung, die wir anziehen, ist eigentlich ein Verhalten, das wir quasi annehmen. Ich habe es als junger Mensch meine ganze Zeit lang täglich gemacht. Ich habe gesagt, ich lege jetzt den Gürtel der Wahrheit um. Und habe gesagt, damit entschließe ich mich heute Morgen, ich will in der Wahrheit leben. Ich will die Wahrheit sagen. Das ist mein Lebenskonzept. Ich setze den Brustpanzer der Gerechtigkeit, setze ich jetzt an. Das habe ich wirklich dann so gemacht, morgens angezogen. Und ich will heute gerecht sein und ich will wissen, dass mich einer gerecht gemacht hat. Das ist Jesus. Ich bin Christ. Ich bin bei ihm. Und ich ziehe mir auch die Schuhe an der Bereitschaft, das Evangelium Jesus zu verkündigen. Ja, ich habe im Krankenhaus gearbeitet oder war woanders. Heute will ich Menschen von Jesus erzählen. Und dann setze ich auch den Helm des Heils auf und sage, hey, ich glaube daran, meine Gedanken sind geschützt durch Jesus. Ich muss nicht jeden Gedanken zulassen. Ja? Ich nehme den Langschild des Glaubens und ich glaube heute daran, dass die folgenden Pfeile des Teufels abgewehrt werden. Und ich nehme das Schwert des Geistes, das das Wort Gottes ist, das habe ich auswendig gelernt in den verschiedenen Phasen meines Lebens, und ich erhebe es gegen widrige Umstände, die mir einreden wollen, kannst du mal 5 gerade sein lassen, kannst es doch mal anders machen. Nein, ich will treu bleiben. Gut, so mal ganz kurz, die Vertiefung dieser Predigt hört ihr quasi nochmal von Bernd, wenn ihr auf Spotify geht, 4.6.23. Jetzt wird es mega interessant, finde ich. Vers 18, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Luther sagt, betet im Geist. Sehr wichtig. Auch der Urtext sagt, betet im Geist. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Ich finde diese Stelle so herausfordernd und schön. Also, der Luther-Text sagt, betet alle Zeit und betet im Geist. Was würdest du sagen, was ist Beten im Geist, wenn du kein Pfingstler bist, kein Charismatiker bist, ein ganz normaler Christ, der das Wirken des Heiligen Geistes für nicht mehr so aktuell und relevant hält? Was ist Beten im Geist? Ich würde sagen, das ist so Beten im Gedanken, oder? So, das ist so meine erste Idee, ne? So Beten im Geist, also so, ich bete in Gedanken, in schwierigen Situationen und denke an den und denke an den, und ich bin vielleicht in einer schwierigen Arbeitssitzung drin und dann bete ich so in Gedanken, es kriegt keiner mit. Ist das Beten im Geist? Also wenn ich jetzt kein Pfingstler wäre, wenn ich nicht an die Kraft des Heiligen Geistes glauben würde und wenn ich nicht alle Stellen lesen würde, die in der Bibel stehen, würde ich sagen, ja, beten im Geist ist auf jeden Fall in Gedanken beten. Aber das Interessante ist ja jetzt, wenn der Paulus das hier schreibt, er sitzt im Gefängnis, Jahre 60, schreibt an die Epheser und er schreibt ja an die Epheser und erinnert sich aber an das, was er damals den Korinthern auch geschrieben hat. Also als diese dynamische Kirche da zu sehen war, mit Zeichen und Wunder und. Ich habe es vorhin beschrieben, dieses Bild. Dann sitzt er da und schreibt auf einmal an die Korinther etwas, was es bedeutet, mit der Kraft Gottes unterwegs zu sein. Erinnert euch, ja? also der predigt und Kranke werden geheilt, Kleidungsstücke werden aufgelegt und die Kranken werden geheilt. Er nimmt sich eine Zeit, weil er gehört hat, die Korinther drüben in Griechenland haben richtig viele Schwierigkeiten. Dem muss ich erstmal ein bisschen was schreiben. Und dann sitzt er da und schreibt den Korinthern etwas auch über das Beten im Geist. Was er hier gar nicht mehr so ausführen muss, weil, hey, das haben die damals erlebt und die wissen, wie wichtig das ist, Beten im Geist. Und hättest du die Epheser gefragt, die hätten nicht gesagt, ja, Beten ist im Geist ist halt eben was habe ich denn gerade gesagt? In Gedanken beten, ja, danke. Und der Paulus sagt, hey, nee, das ist, das wisst ihr doch, da haben wir darüber gesprochen. Und jetzt schauen wir uns an, was der Paulus damals den Korinthern geschrieben hat, was er damit meint, was für die Epheser natürlich irgendwie klar war, von daher muss es da nicht mehr ausführen. So betet mein Geist, heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 14b bis 15. So betet mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Ohne Ergebnis. Also halten wir fest, interessant, ja, beten im Geist hat nichts mit meinem Verstand zu tun. Weil Paulus sagte ja auch, hey, wenn ihr betet alle Zeit, hey, sorry, ich kann nicht alle Zeit mit meinem Verstand beten. Ich habe ja noch zu arbeiten und zu reden und zu überlegen. Ja, also ich kann nicht alle Zeit beten. Aber der Paulus sagt, ja, beten alle Zeit geht, aber nicht mit dem Verstand, aber im Geist. Also es gibt eine Art und Weise zu beten, wo der Verstand ausgeschaltet ist. Ihr kommt mit, ja? Das schreibt der Paulus den Korinthern, weil das hat er ja damals in Ephesus erlebt. Wie soll es aber sein, fragt er. Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand, klar. Ja, also manche Gebete sollen wir ja nun auch mit dem Verstand formulieren, das Vaterunser, persönliche Gebete, wie auch immer. Es gibt viele Gebete, die wir natürlich mit dem Verstand formulieren und auch beten. Mit dem Verstand, ich will aber auch beten, also ich will beten mit dem Geist, ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalm singen mit dem Verstand. Also der Paulus bringt hier etwas rein und sagt, ja, es gibt zwei Arten zu beten, einmal mit dem Geist und einmal mit dem Verstand. Wir kommen mit, ja? Ihr seid bei mir, ne? Schon crazy, oder? Bisschen herausfordernd, aber für uns als Pfingstgemeinde eigentlich ganz normal. Jetzt dürfen wir natürlich fragen und es ist auch wichtig, dass wir uns fragen, ja, sorry, hey, Paulus, wir brauchen Praxis, ja? Wie betet man im Geist? Bitte schön, wenn das kein, wie habe ich noch gesagt, Olli? In Gedanken beten. Hey, sorry, mir. Danke. In Gedanken beten, wenn das kein in Gedanken beten ist, hey, mit dem Verstand beten ist klar. Ja, ich formuliere das Vaterunser logisch, ja. Ich denke an meine Mutter, an meinen Papa, ich formuliere Gebete mit meinem Verstand. Aber wie ist jetzt beten im Geist? Und sehr interessant, ich habe euch ja, und das seht ihr daran, Punkt, ne, so, da steht 1, 2, 3 Punkte, Komma, so betet mein Geist. Was heißt das? Davor steht noch etwas. Und das habe ich euch ja nicht gezeigt. Weil der Paulus ist ja nur ein Praktiker, ne? Und er sagt, hey, ihr wisst doch, wie das geht. Und da sagt er, denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Ist cool, oder? Also das Christsein ist sowas von praktisch. Hey, wenn ich in Zungen oder in anderen Sprachen bete, dann bete ich im Geist. Und der Herr sagt dir, er ist mit dir. Auch wenn dir alle sagen sollten, er ist nicht mit dir, er ist mit dir. Dein Gott ist mit dir. Das war zum Beispiel ein Gebet im Sprachen und ich habe es aus dem Geist heraus, Gott gebetet, darum gebeten, es zu übersetzen. Und dann wird es übersetzt. Aber mein Verstand ist dabei leer geblieben, fruchtleer, keine Frucht, leer. Also das, und jetzt sagt der Paulus, hey, ich weiß, ihr werdet angegriffen als Christen, euch mag man nicht. Man stellt euch böse Fallen, man redet hinter eurem Rücken. Vielleicht will man dir sogar auch an die Karriere, an den Arbeitsplatz, deine Ehe, deine Familie wird bedrängt, wie auch immer. Es ist richtig schwierig. und du weißt eigentlich gar nicht, wie du dich so richtig verhalten sollst. Hey, dann kommt die Situation, dass sich auf einmal die linken Kollegen, die verbinden sich auf einmal mit dir und es passieren ganz fiese Dinge. Du kannst es gar nicht so erklären, was da so um dich herum passiert. Das ist ja die Übertragung in unser Leben. Und der Paulus sagt, gut ist es, wenn du die Waffenrüstung Gottes anhast. Aber noch viel besser und vielleicht ist es so, dass du auch alle Zeit beten kannst, aber das im Geist. Also das heißt, wenn du überhaupt nicht weißt, wie du beten kannst und sollst, dann fange an, im Geist zu beten. Und was rollt der Paulus da jetzt auf? Er rollt einfach nur Pfingsten auf. Wir glauben an Weihnachten. Amen. Jesus ist gekommen. Wir glauben an Ostern. Christus ist gestorben und auferstanden. Amen. Ja? Wir glauben an Pfingsten, dass der Heilige Geist auf alle Menschen oder auf die Gläubigen gekommen ist und sie haben in neuen Sprachen zu Pfingsten gebetet. Und das geht weiter und weiter und weiter. Ja? Das haben die ersten Jünger erlebt. 30 Jahre später, 20 bis 30 Jahre später, erlebt das der Paulus in Ephesus. Und so geht das weiter. Es ist nie abgestellt worden. Also wir strecken uns aus nach dem Heiligen Geist und wollen dieses Beten im Geist empfangen, in neuen Sprachen beten, wie ich es gerade eben euch so mal gezeigt habe. Und das kann sein, dass du das empfängst, wenn wir zum Beispiel am Freitagabend mit Johannes Justus hier sind, ein spezieller Gottesdienst, wo wir genau das empfangen wollen auch. Ich werde mit Johannes telefonieren, er ist jetzt gerade in Amerika, wir telefonieren, glaube ich, am 5. oder 4. September und dann werde ich ihm sagen, hey Johannes, das wollen wir. Wir wollen die Kraft aus der Höhe wieder empfangen, ja, Heiligen Geist, wir wollen im Geist beten können, alle Zeit, weil sonst geht das nicht. Mein Verstand ist blockiert, das geht nicht. Ja, aber das gibt es von Gott, das wollen wir. Darum ist dieser Freitagabend so wichtig. Wir wollen eine Erfrischung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Interessant, oder? Ich finde es schon cool, so die Bibel zu lesen und die Bibel mit der Bibel auszulegen und nicht irgendwas reinzudenken, was wir gerne hätten. Ja, wie heißt es noch? In Gedanken beten. Oh Mann, ey, ich hab's hier nicht drinstehen. Ja. Wir beten nicht in Gedanken, wenn wir Geist beten, ja? Wir beten durch den Heiligen Geist in neuen Sprachen. Kerabakia mendo socoria sanda. Und Gott liebt dich. Er ist für dich. Er übersieht dich nicht. Er sieht dich. Hey, und so macht der Paulus weiter, weil es ihm so wichtig ist. Ja, und er sagt auch, betet auch für mich und bittet Gott, Vers 19, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner Botschaft weiter sage. Betet auch für mich. Wir sollen für Menschen beten. Für den Paulus beten. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist. Du sollst für Personen beten oder hast diesen Impuls, ich soll für Menschen beten, aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt beten soll für Menschen. Ich weiß ja gar nicht, in was für einer aktuellen Situation sie sind. Und der Paulus sagt auch noch, betet für mich und bittet Gott, dass ich hier einen Zugang zu den Menschen finde, die ihn nicht kennen. Hey, ich habe es schon oft gemacht, ich habe einfach im Geist gebetet, in neuen Sprachen gebetet. Und hinterher habe ich so Gott mal so gefragt, hey, was habe ich denn jetzt gerade da gebetet? Weil es ja nicht nur so ganz kurz ist, ne? Also ich bin vorher mit dem Fahrrad zum Gottesdienst gekommen, da habe ich mindestens die halbe Zeit auf dem Fahrrad im Geist gebetet. Ja, weil es sehr entspannt ist. Und so kannst du Gott auch fragen, was habe ich denn gebetet? Und dann sagt er dir vielleicht, weißt du, du hast gerade für die und die Situation gebetet. Der Paulus, zum Beispiel bezogen auf Paulus, hat es gerade echt sehr, sehr schwierig. Der hat einen Wächterschicht, der sich um ihn kümmern soll und der ist richtig mies drauf. Der macht dem Paulus das Leben richtig schwer. Und dafür hast du jetzt gebetet. Also beten im Geist heißt auch, wir können beten, auch wenn wir gar nicht so genau wissen, was ist das eigentlich für eine Situation? Vers 20, ich bin im Gefängnis, weil ich als Gottesbote diese Botschaft verkündigt habe. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede, wie es mir aufgetragen ist. Ich bin im Gefängnis. Und wir wissen, dass der Paulus den stärksten Brief über Freude, über Zuversicht aus dem Gefängnis geschrieben hat. dem Brief an die Philipper. Freut euch alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Ein Brief, wo er im Gefängnis sitzt und macht denen Mut, sich zu freuen und Zuversicht zu haben, die frei sind. Und er bekommt das, glaube ich, hin, weil er eben weiß, okay, ich habe die Waffenrüstung Gottes und ich darf im Geist beten. Und er schreibt den Korinthern noch und sagt, hey, wisst ihr was, wenn ihr im Geist betet, dann erbaut ihr euch selber, ihr ermutigt euch selber, wenn ihr das tut. Und ich glaube, der Paulus brauchte ganz viel Ermutigung im Gefängnis. Und wenn andere da nicht da waren, die ihn ermutigen konnten, so war es der Heilige Geist selber, der durch ihn gebetet hat und ihn ermutigt hat. Vers 21. Tychikus, ein geliebter Bruder und treuer Helfer im Dienst des Herrn, wird euch alles von mir erzählen, damit ihr wisst, wie es um mich steht und was ich tue. Mit diesem Auftrag schicke ich ihn zu euch. Er wird euch berichten, wie es uns geht und wird euch ermutigen. Der Paulus hat immer jemanden neben sich gehabt. Schon mal aufgefallen? Der Paulus ging nie alleine. Irgendwie scheint er das von Jesus gelernt zu haben, obwohl er ihn nicht kannte. Aber der Paulus war kein Solochrist. Er hatte den Markus, er hatte den Barnabas, er hatte den Timotheus, er hat den Tychus, er hat immer Menschen an seiner Seite. Also Christ sein lebt man nie alleine. Und so hat er auch den Tychikus gehabt. Hey, hast du auch jemanden an deiner Seite, mit dem du beten und reden kannst, der dir an deiner Seite ist, wenn du in Not bist? Hast du jemanden, dem du sagen kannst, hey, bete für mich, ist echt eine schwierige Zeit? Wir in der Gemeinde haben hier so auch ein Motto, wir sagen, hey, keiner soll hier einen Dienst alleine tun. Wenn du ein Teamleiter bist, ist es uns wichtig, dass du jemanden an deiner Seite hast. Am Donnerstag hatte ich ein tolles Gespräch mit einer neuen Kleingruppenleiterin und da habe ich auch gesagt, hey, wenn du den Dienst machst, das ist total gut, aber du brauchst jemanden an deiner Seite. Und so saß ich mit ihr und ihrer Tochter zusammen und die machen das jetzt zusammen. Hey, die machen das gemeinsam, weil der Paulus hatte seinen Tychikus, der Paulus hatte seinen Markus, seinen Barnabas und wen er da nicht so alles hatte, seinen Timotheus. Und so sollen wir auch Menschen an unserer Seite haben, die mit uns gemeinsam dienen und die für uns da sind, wenn wir in Schleudern kommen. Vers 23. Ich wünsche euch Frieden, liebe Freunde und Liebe, mit Glauben von Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Gottes Gnade wünsche ich allen, die Jesus Christus, unseren Herrn, für immer lieben. Also er wünscht seinen Christen in Ephesus von Rom aus Frieden. Was ist Frieden? Abwesenheit von Unordnung und Chaos. Unordnung. Er wünscht den Leuten, die in einer, aus Sicht des Christentums damals, in einer sehr großen Unordnung gelebt haben, er sagt, hey, ich wünsche euch Frieden, dass Ordnung in euer Leben hineinkommt, dass dieses Chaos aufhört. Ich weiß nicht, wie du gerade so unterwegs bist, ob jetzt hier im Gottesdienst oder der du den Stream siehst, gibt es Chaos, gibt es Unordnung in deinem Leben? Paulus wünscht uns und damit auch Gott, der sagt, hey, ich wünsche dir Ordnung. Ich wünsche, dass das Chaos beseitigt wird. Hey, bete im Geist. Ich möchte Mut machen, ja? Weil, hey, wir kommen an unsere Grenzen mit unserer Gebetsleidenschaft. Er wünscht uns Liebe mit Glauben. Ich habe nochmal nachgelesen. Die Bibel kennt ja unterschiedliche Begriffe für Liebe. Das Deutsche nicht so. Die Bibel kennt Agape-Liebe, das ist die göttliche Liebe. Die Filio-Liebe, das ist halt eben die freundschaftliche Liebe. Die erotische Liebe wird so im griechischen Text der Bibel nicht so beschrieben. Jetzt könnte man hier denken, dass der Paulus schreibt, ich wünsche euch freundschaftliche Liebe, also menschliche Liebe, ein gutes Miteinander wünsche ich euch, verbunden mit Glauben. Aber der Paulus schreibt dir, ich wünsche euch göttliche Liebe, verbunden mit Glauben, die einen Unterschied macht in eurem Leben. Hier steht Agape, also die göttliche Liebe verbunden mit Glauben, wünsche ich euch, dass ihr in Situationen reinkommt, wo ihr glauben könnt, dass sich etwas verändert, weil da eine Liebe ist, die den Menschen verändert. Versteht ihr? Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir Die Bibel würde sagen, wo wir die Gabe des Glaubens auch brauchen. Wo wir mit unserem Glauben, den wir oftmals menschlich versuchen zu entwickeln, an unsere Grenzen kommen. Und wir spüren, dass wir einen Konflikt in uns haben. Glaube und Unglaube. Und es sind so Situationen, wo wir manches Mal spüren, der Unglaube in uns ist viel, 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 viel größer als eigentlich der Glaube, den ich haben will. Und der Paulus sagt, ich wünsche euch einen Glauben, der mit Gottes Liebe gefüllt ist, der so stark ist, dass sich dadurch Dinge verändern. Das nennt die Bibel die Gabe des Glaubens. Ganz kurzes Beispiel. Meine Frau war mit unserem zweiten Kind schwanger. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich finde, das ist nicht das beste Beispiel. Alle Ärzte, mit denen wir zu tun gehabt haben, nach verschiedenen Ultraschalluntersuchungen, haben uns gesagt, hey, euer Kind wird schwerstbehindert. Wir wären auch noch bereit, das abzutreiben, weil ihr medizinisches Personal seid. Wir waren Christen. Zum zweiten Mal, oder meine Frau war da schon zum vierten Mal schwanger, weil sie zwei Fehlgeburten hatte, vorher die zweite und die dritte. Und dann kommen die Ärzte und sagen, und das Kind wird behindert, da gibt es einen genetischen Defekt in der Gebärmutter. Und ich glaube, Gott hat uns da etwas geschenkt, diese Liebe mit Glauben zu diesem ungeborenen Menschen, wo wir gesagt haben, wir treiben dieses Kind nicht ab. Auch wenn es zwergenwüchsig sein sollte, Mongoloid sein sollte und was sie uns alles gesagt haben, aufgrund der Fakten, weil die Diagnostik durch Ultraschall und war ganz, ganz, ganz klar, das Kind kann nicht gesund aus dem Mutterleib kommen. Da war ein Glaube, da war eine Liebe, eine Gabe des Glaubens, die nicht an die Grenzen kam. Meine Frau, bei ihr war das so, sagte, Clemens, du musst jetzt für mich glauben, ich kann dir nicht weiter glauben. Und in mir war ein Glaube, und da will ich mich nicht mit rühmen, sondern Gott eben, dass er so etwas schenkt, dass Glauben kommen kann. Und ich habe mit Ärzten gesprochen, weil ich sie auch kannte, weil wir mit denen zusammengearbeitet haben, unseren Oberarzt. Ich habe ihm gesagt, du, Alpha, ich glaube, dass Gott hier heilt. Clemens, hör auf. Hör auf. Werd mal realistisch, ja? Ihr kriegt ein behindertes Kind. Wir waren freundschaftlich auch miteinander verbunden und so. Und so weiter. Schlussendlich ist unser Sohn geboren. Er ist gesund geboren. Er ist heute ein dynamischer, junger Mann. Total toll. Studiert auf Lehramt. Er ist begeisterter Sportler und. Total klasse. Er ist gesund. Als der Oberarzt das gehört hat, dass er gesund ist, hat er sein Leben Jesus anvertraut. Hey, es gibt Situationen, wo wir genau das brauchen. Wir brauchen die Gabe des Glaubens, eben das, was Paulus uns hier wünscht. Ich wünsche euch nicht nur einfach Liebe füreinander, nicht nur so das, was ihr kennt, sondern das, was etwas von Gott in euch kommt. Und wie haben wir gehört, erstes Kapitel, Epheser, Ben hat drüber gepredigt, wir haben ein Erbe in uns. Wir haben etwas in uns und das ist Christus, ja, der das bewirkt. Das sind nicht wir. Wir erzählen von diesen tollen Auswirkungen. Und das sagt er uns. Und dann sagt er uns, und ich wünsche euch, dass ihr mit Gnade beschenkt werdet. Und das war so wichtig. Hey, du hast Mist gebaut und ich wünsche euch, dass du die Gnade hast, dass du dich dennoch geliebt fühlst von einem Gott, der dich liebt. Auch wenn du dich selbst verurteilst. Und das wünsche ich euch allen. Wir kommen zum Abschluss, zur Zusammenfassung. Was sollen wir aus diesem Kapitel mitnehmen und aus dem ganzen Brief? Also Fazit, wenn wir mit den täglichen Angriffen fertig werden wollen, ist es wichtig, die Waffenrüstung Gottes zu kennen und sie zu tragen. Hör noch mal rein in die Predigt von Bernd. Lies den Text noch mal, Epheser Kapitel 6, Die Bibel gibt uns so viele gute Ratschläge, um durch diese widrigen Umstände des Lebens durchzukommen. Wir haben gehört und gelernt, in jeder Situation beten zu können, heißt im Geist beten. Weil wir können nicht in jeder Situation mit unserem Verstand beten. Geht einfach nicht. Kriegen wir nicht hin. Wir brauchen eine Form des Gebets, die, obwohl wir vom Verstand her da sein müssen, uns hilft zu beten in einer Form, die Gott versteht und die Großes bewirkt, so wie Paulus sagt. Und zu verstehen, wenn uns der Feind nicht besiegen kann, versucht er sich mit uns zu verbinden und möchte, dass wir Sünde tolerieren. Und das erkennst du immer daran, wie warst du kurz nach deiner Entscheidung für Christus. Welche Werte hast du da für dich angenommen? Wie hast du dich verhalten in den unterschiedlichen Lebenssituationen? In Beziehung, auf der Arbeit, in der Schule, in der Nachbarschaft, in der Kirche? Und wenn es jetzt so ist, dass du spürst, es gibt unterschiedliche Lebenssituationen, da bin ich eigentlich wieder in mein Lebenskonzept zurückgefallen, was ich vor meiner Bekehrung hatte. Denn ist das ein Indiz dafür, der Feind Gottes, der Teufel, konnte dich nicht bezwingen. Er hat sich mit dir verbunden. Und du fängst heute an, Dinge zu tolerieren, die du damals abgelehnt hast, von denen du auch weißt, dass die Bibel es ablehnt. Nie allein leben oder dienen. Habe Gebetspartner, Dienstpartner an deiner Seite. Die gehören zu uns. Jesus hat seine Jünger immer zu zweit ausgesandt, nie alleine. Jetzt kann es sein, dass du verheiratet bist, einen Partner hast, der nicht gläubig ist. Such dir einen Freund, natürlich immer gleichgeschlechtlich, oder eine Freundin, mit der du beten kannst, die dir an der Seite ist. Da, wo du im Dienst bist, such dir jemanden, der mit dir diesen Dienst macht, den du vielleicht sogar noch als Jünger weiterentwickeln kannst, dass er wächst. Und schlussendlich, Gott meint es nur gut mit dir und mit uns. Er liebt dich. Er ist für dich. Er will dich beschenken mit Frieden, mit Ordnung, mit Liebe, die einen Unterschied macht und dich glauben lässt an Dinge, die du nicht für wahr hältst. Und Gnade. Auch wenn du dich ablehnst, das zu glauben, er ist für dich. Amen. Jesus, ich danke dir für diese Botschaft und ich bete, dass die Kraft deines Geistes es ist, die den Unterschied macht. Ich bete, dass du es bist, der in uns so stark wirkt, dass wir gegen die Widerstände des Lebens, des christlichen Glaubens, unserer Glaubensauffassung, unserer Werte wirklich aufstehen können. Aber nicht aggressiv und nicht feindlich gesinnt, sondern weil wir verstanden haben, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir sollen Menschen lieben, aber nicht gegen sie kämpfen. Aber wir kämpfen gegen das Böse in dieser Welt. Und das wollen wir durch dich besiegen, der du größer und stärker in uns bist, der viel mehr zu tun vermag, als wir erdenken oder erbitten. Danke, Jesus. Jetzt möchte ich dich heute Morgen segnen, die du und der du heute Morgen hier sitzt oder auch im Stream bist. Ich möchte dich segnen mit dieser Kraft, die in dir ist, weil du ein Ja zu Jesus gefunden hast. Denn die Bibel sagt uns, jeder, der Ja zu Jesus sagt, der bekommt diese Kraft in sich, von der Paulus sagt, es lebt Christus in dir und in uns. Und so will ich dich damit segnen. Und vielleicht bist du ja heute Morgen hier und sagst, hey, ich möchte diesem Jesus auch Raum geben, in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in meinem Leben. Dann möchte ich dich bitten, wenn es so bei dir ist, dass du sagst, ich möchte diese Entscheidung für den Glauben treffen und für Jesus, dann heb doch einfach deine Hand heute Morgen hier. Das ist schön. Dankeschön. 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 Danke, danke. Ja, danke. Ich sehe euch, Jesus. Und ich segne jede Hand, jede Entschlossenheit jetzt, die sich gemeldet hat. Und ich bitte dich um deinen Heiligen Geist und die Kraft, dass du all das wirkst, was in deiner Bibel steht, durch die einzelne Person heute Morgen hier und weiter in Zukunft, morgen, nächsten Tagen. Lass es nachhaltig sein, dass diese Kraft durch ihr Leben fließt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Unser Gebetsteam ist ganz rechts von mir aus gesehen im Saal. Und wenn ihr möchtet, sucht nochmal das Gespräch, geht nochmal hin, lasst nochmal mit euch beten und euch segnen. Und so seid gesegnet in Jesu Namen. Amen.